Morgen, einen wunderschönen Sonntagmorgen und ein wunderschönes Erntedankfest in der Gemeinde. Es war wunderschön, der Lobpreis jetzt. Es war einfach so ein Friede spürbar, eine Geborgenheit, ein Schutz, eine Für- und Vorsorge von Jesus war spürbar in diesem Raum. Und nicht nur das, sondern ich glaube einfach, dass Jesus bei diesem Lied, das wir gesungen haben, dass er unser Erlöser ist, dass er heute vielen helfen wird, eine Erlösung zu erleben von den Dingen, die uns vielleicht belasten, die uns Kraft kosten, die uns Sorgen bereiten. Das glaube ich einfach, das war so mein Eindruck im Lobpreis. Ich bin einfach glücklich, wieder da sein zu dürfen. Danke Andreas, danke Rita, danke Werner und an die ganze Leitung in dieser Gemeinde. Und ich erlebe die Gemeinde hier einfach schön. Es ist schön, hier hereinzukommen, es ist schön, die strahlenden Gesichter zu sehen, zu wissen, dass man an einem Platz ist, wo man synchronisiert ist, dieselben Menschen findet, die denselben Erlöser kennen und auf denselben Jesus schauen. Da ja letzte Woche das Thema gewesen ist, die Nachfolge, und ich die Freude hatte, mit dem Andreas telefonieren zu dürfen, haben wir uns abgesprochen, dass ich ein Thema heute nehme, das etwas Lukas 14 und Lukas 15 vergleichen wird. Die Frage ist immer die wichtigste in unserem Leben. Wer bin ich in Christus Jesus geworden? Das, was wir in Jesus Christus geworden sind, das sind wir und das bleiben wir. Im Kolosserbrief 2, Vers 9 heißt es, in ihm, in Christus, wohnte die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht worden. Plero, Fülle, keinen Mangel haben. Nichts muss mehr hinzugefügt werden. Wir sind geworden in Christus Jesus die Fülle Gottes. Alles, was wir werden können in Christus Jesus, wird in unser Leben kommen in dem Augenblick, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Das sind wir geworden. Und die Herausforderung in unserem Leben ist, das zu entdecken, was wir geworden sind. Das zu verstehen, was wir geworden sind. Und anzufangen, das auszuleben, was wir geworden sind. Aber unser Startpunkt ist nicht der, dass wir eines Tages mit Mühe jetzt versuchen, etwas zu werden, und hoffentlich irgendwann etwas werden, sondern in dem Augenblick, wo wir Jesus angenommen haben, sind wir in ihm zur Fülle Gottes geworden. Und die Fülle Gottes ist in unserem Leben. Wir müssen nur lernen, das Schritt für Schritt auszuleben, Schritt für Schritt verstehen, was wir geworden sind und die Fülle der Sohnschaft dessen, wer wir geworden sind, in Christus Jesus, eine Gestalt zu geben und einen Ausdruck zu geben. Beginnen wir im Lukas 14, 25, Vers 33, ich lese einfach nur den letzten, einer der letzten Verse. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ehrlich gesagt ist das eine erschreckende Aussage. Wer nicht allem entsagt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir uns Lukas 14 anschauen und Lukas 15 anschauen, dann sehen wir ganz unterschiedliche Welten. Lukas 14 präsentiert eine Welt, in die Jesus hineintritt. Er tritt in das Haus eines Gesetzesgelehrten, eines Pharisäers, der ihn eingeladen hat zum Essen und erlebt dort Umstände und Situationen, die dazu führen, dass er sich nicht willkommen fühlt, nicht zu Hause fühlt. Und dann, als er dieses Haus verlässt, kommt Lukas 15 und Jesus betritt seine Welt. Er betritt die Welt, in die er uns einlädt, sie kennenzulernen. Er betritt eine Welt, die voller Liebe ist, voller Freude ist, voller Geborgenheit ist. Lukas 14, und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Sie haben ihn eingeladen, nach außen hin Ehre gegeben, aber in Wahrheit war das ein Hintergrund, dass sie ihn nur ausspionieren wollten. Sie wollten nur sehen, was macht er und wie macht er das, was er macht? Oder gibt es irgendetwas, das wir erkennen an seinem Leben, wofür wir ihn anklagen können? Der Grund für die Einladung war zweifelhaft, war nicht ehrlich, war nicht lauter. Deswegen hat Jesus sich dort nicht willkommen gefühlt. Und trotzdem ist er dorthin gegangen, weil nichts den Charakter von Jesus stoppen kann, weil nichts die Liebe, nichts die Güte von Jesus stoppen kann. Er ist gekommen, um zu geben, gekommen, um zu lieben, gekommen, um zu helfen. Es konnte ihn nichts abhalten davon. Dann kam ein Wassersüchtiger herein, geht diese Geschichte weiter, ein kranker Mensch. Und das war eine Konfliktsituation in dem Augenblick, wenn wir es eigentlich betrachten, weil Jesus war Gast am Sabbat im Haus eines Gesetzesgelehrten. Und hier kommt ein kranker Mensch, ein bedürftiger Mensch. Und Jesus wusste, wo er ist, und deswegen sagte er zu diesem Obersten: Ist es denn erlaubt, am Sabbat zu heilen? Die Obersten gaben ihm keine Antwort. Sie wussten nicht, was sie sagen sollen. Und Jesus antwortet, oder vorher, bevor er antwortet, er berührt den Kranken sogleich, heilt ihn und entlässt ihn. Und dreht sich dann zu den Leuten, zu den Obersten, zu den Gesetzesgelehrten, die da sind, und sagt: Wer von euch, wenn er einen Sohn hat oder einen Ochsen hat, der in eine Grube fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen? Sogleich. Das ist die Haltung von Jesus. Wenn wir in einer Grube sind, wenn wir gestürzt sind, wenn wir in eine Situation geraten sind, wo eine Niederlage in unserem Leben passiert ist, kommt Jesus nicht und sagt: Was ist da los? Warum ist das passiert? Müssen wir uns genau anschauen? Müssen wir mal überprüfen? Sogleich. Das ist das Herz von Jesus. Sogleich zieht er uns heraus. Der Dienst von Jesus ist immer ein aufrichtender Dienst, immer ein Dienst, der uns herauszieht. Kein Dienst, der uns verurteilt oder anklagt. Dann geht es weiter in dieser Geschichte, dass Jesus sich im Raum umschaut. Und er bemerkt, dass die Menschen, die in diesem Raum vorhanden sind und sich versammelt haben, eigentlich nur ehrsüchtige Menschen sind, nur an ihr eigenes Interesse denken, nur die vordersten Plätze haben wollen, nur das Beste für sich suchen. Er aber sprach zu dem Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten, und sagte ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm geladenen sei und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche: Mache diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Und gehen wir runter. Denn jeder, sagt Jesus dann, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Eine Haltung in unserem Leben, bereit zu sein, uns zu erniedrigen. Bereit zu sein, den anderen höher als uns selbst zu sehen. Das ist eine aktive Handlung. Das bedeutet nicht nur passiv zu sein. Das heißt, auf den anderen zuzugehen und den anderen zu ermutigen. Das Schöne in seinem Leben, die positiven Eigenschaften am anderen, die uns auffallen, hervorzuheben. Ihm einfach einmal Dank dafür zu sagen, wenn wir uns am Sonntag im Gottesdienst sehen. Jesus sagt hier: Hier kommen nur Herr und Frau wichtig zusammen. Jeder sieht sich bedeutungsvoller als den anderen. Jeder ist nur daran interessiert, sich einen Platz zu suchen, der für ihn positionell und strategisch der bessere ist, um weiterzukommen, ungeachtet von den anderen. Bedeutet es, dass wir keine Haltung haben dürfen im Leben, etwas Großes zu tun, etwas Großes zu erreichen? Überhaupt nicht. Der zentrale Vers im Markus-Evangelium und das ganze Markus-Evangelium porträtiert Jesus als den Diener, der gekommen ist. Deswegen ist das Bild für das Markus-Evangelium der Ochse. Der kommt, um zu dienen, um zu geben. Und das ganze Markus-Evangelium beschreibt nur Jesus, den Diener. Und der zentrale Vers im Markus-Evangelium ist Markus 10, 44 bis 45. Sondern wer unter euch groß werden will, Jesus sagt, dass es eine Haltung in unserem Leben geben kann, dass wir groß und bedeutungsvoll werden möchten und sein sollen. Und wie sollen wir das sein? Soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist nicht attraktiv in der Welt. Ein Diener sein zu wollen, ein Sklave sein zu wollen. Wir wollen eigentlich eher lieber das andere. Aber Jesus hat sich selbst für uns zunichte reduziert. Er hat alles, was er im Himmel ist, seine ganze Herrlichkeit und Schönheit und seine Pracht, alles aufgegeben und sich erniedrigt, ein Mensch zu werden, um zu dienen, um zu geben, um Leben hervorzubringen. Im Haus dort war das nicht so präsent, dieses Denken. Jetzt in dem Augenblick, als der Schöpfer selbst in diesem Haus war, war eigentlich nur die Ehrsucht das, was dominiert hat. Der Schöpfer, vielleicht hat Jesus sich in dem Augenblick an den Tag zurückerinnert, wo er zusammen mit dem Vater aus dem Staub den Menschen geformt hat. Dieser Jesus, dieser Schöpfer ist präsent im Haus bei diesem Obersten der Pharisäer und sieht eigentlich, da geht es nur um das Beste für sich selbst zu organisieren. Jesus weiß, dass der Mensch im Blick auf die Ewigkeit keine Bedeutung hat. Dass der Mensch in seiner Substanz, wenn der Geist Gottes nicht eingehaucht ist, keinen Bestand hat. Dann macht Jesus weiter. Oder ich möchte noch eine Schriftstelle sagen, weil ich es da mit dazu geschrieben habe. Jesus, der alles zusammenhält, der alles erschaffen hat, der alles geformt hat, ist im Raum. Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wenn auch die Wissenschaft und die nicht versteht, warum ein Atom überhaupt zusammenhält, hält Jesus es zusammen. Alles besteht durch ihn. Und wird durch ihn zusammengehalten. Unser gesamtes Leben wird durch ihn zusammengehalten. Und er steht in diesem Raum. Aber die Menschen dort in diesem Raum sehen nicht, wer er ist. Sie sehen nicht, dass er der Retter ist. Sie sehen nicht, dass sie ihn eigentlich am notwendigsten brauchen würden für ihr Leben. Das Einzige, was sie sehen, ist, dass sie ihn beobachten und sagen, könnte ein interessantes Vorbild sein für uns. Ein guter Lehrer, ein Beispiel, dem wir folgen können. Jemanden, den wir so checken müssen, damit wir verstehen, was er tut und wie er das tut, was er tut, damit wir es auch tun können. Das war diese Motivation, die präsent gewesen ist in diesem Raum. Jesus ist aber nicht gekommen als Lehrer, um uns Lehre zu geben, die wir lernen sollen, um sie zu befolgen und dann auszuführen. Er ist auch nicht gekommen als ein gutes Beispiel. Und er ist auch nicht gekommen als ein Vorbild, das wir nachahmen sollen. Denn wenn wir das als Perspektive haben, dass wir Jesus nachfolgen sollen, weil er ein gutes Beispiel ist und weil er sein Leben so gut gelebt hat, dann wird das, was wir erleben, nur Verdammung sein, weil Jesus der Einzige gewesen ist, der ein perfektes, makelloses, herrliches, sündloses, sinnfreies Leben gelebt hat, der in allem keinen Eigennutz hatte, der in nichts für sich selbst da gewesen ist, sondern immer zur Ehre des Vaters. Er war der Einzige, der Gott, dem Vater, in allem, was er getan hat, volle Herrlichkeit gemacht hat. Der Einzige. Keiner kann so leben. Selbst wenn es nach außen so aussieht, ist die Motivation aber vielleicht nicht die richtige. Und Jesus weiß es und er sieht es. Ohne ihn können wir es nicht. Nur in ihm können wir es. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht worden. In ihm sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Er ist Retter für uns. Das ist das, was die Engel den Hirten verkündigt haben. Heute ist euch ein Retter geboren. Kein Richter, kein Lehrer, kein Vorbild, ein Retter. Und Jesus ist an jedem Tag, in jedem Augenblick, in jeder Sekunde unseres Lebens unser Retter. Er ist nicht nur einmal unser Retter und dann unser Lehrer. Er ist jeden Tag unser Retter, weil es jeden Tag Umstände gibt, aus denen wir gerettet werden müssen, die uns bewusst sind oder nicht bewusst sind. Wir sollen immer zu ihm kommen als Retter. Dann geht es weiter. Nachdem er dieses Gleichnis vom Hochzeitsmahl gesagt hat, Lukas 14, 15. Als aber eine von denen, die zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Ein großes Gastmahl, erzählt Jesus. Es ist das Gastmahl, das der Vater für uns veranstaltet. Das Gastmahl, auf dem alles bereitet ist. Ein Gastmahl, das eröffnet worden ist in dem Augenblick, als Jesus am Kreuz hing und ausgerufen hat: Es ist vollbracht. In dem Augenblick haben sich die Türen zu diesem Gastmahl für uns geöffnet. Und der Vater selbst lädt uns zu diesem Gastmahl ein. Die Frage ist: Was finden wir auf dem Tisch von diesem Gastmahl? Was wird uns dort präsentiert? Womit sollen wir uns stärken? Was ist die Speise, die dort auf diesem Tisch liegt? Dort liegt Vergebung der Sünden. Dort liegt die Gabe der Gerechtigkeit. Dort liegt, dass wir Freunde Gottes geworden sind. Dort liegt unsere Sohn- und Tochterschaft für uns. Dort liegt Heilung. Dort liegt Wiederherstellung. Dort liegen die Gaben des Geistes. Dort liegt die Taufe des Heiligen Geistes. Dort liegt all das, was Jesus für uns durch seinen Tod am Kreuz erwirkt hat. All das soll uns stärken. All das ist dort für uns. All das ist das, was in einem Gottesdienst präsentiert wird. So wie die Speisen heute, die hier sind, so präsentiert in jedem Gottesdienst ist die geistliche Speise, die wir essen sollen, dass wir verstehen, dass wir die Gabe der Gerechtigkeit bekommen haben. Was die Gabe der Gerechtigkeit bedeutet, was das Übermaß der Gnade bedeutet, was es bedeutet, ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten zu sein, was es bedeutet, wie Heilung in mein Leben kommt, was das Abendmahl bedeutet. All diese Dinge, wenn wir verstehen, was wir geworden sind, was wir in ihm bekommen haben, werden uns zur Kraft. Und damit ist die Bibel ein Brotbuch und kein Gebotbuch. Ein Brotbuch. Dann sollen wir keine Verdammnis spüren, wenn wir nicht im Gottesdienst sind, sondern wir sollen Hunger spüren, wenn wir nicht im Gottesdienst waren. Weil wir die Speise nicht gegessen haben, die der Vater auf den Tisch legt und sagt: Kommt herzu, nehmt davon. Darin wachsen wir, in all diesen Dingen. Der Tisch ist das Evangelium. Warum? Weil das Evangelium die Kraft Gottes ist. Die Kraft Gottes. Die ist ein definitiver Artikel. Die einzige, die Kraft Gottes ist das Evangelium. Zum Heil, zum Soteria, zum Ganzwerden, zur Wiederherstellung. Darum sagt der Paulus: Ich schäme mich für das Evangelium nicht. Ist es doch die Kraft Gottes. Und was wird offenbart im Evangelium? Die Gerechtigkeit Gottes. Nicht unsere. Wir haben keine ohne ihn. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart. Und dann sehen wir die ganzen Entschuldigungen, warum viele nicht kommen wollten oder nicht gekommen sind. Sie sagt, na, ich habe gerade einen Ochsen gekauft, muss erst einmal testen, ob er funktioniert. Der andere sagt, ich habe Land gekauft, muss einmal schauen, ob das überhaupt schön ausschaut. Der andere sagt, ich habe geheiratet. Wir kaufen lieber. Wir verdienen es uns lieber. Aber am Tisch des Herrn ist alles frei, weil Jesus dafür bezahlt hat. Aber es ist nicht so unsere Natur, dass wir Gaben nehmen. Eher entspricht es der menschlichen Natur, dass wir uns die Dinge verdienen wollen, erarbeiten wollen. Gibt uns ein besseres Gefühl. Und Jesus sieht das alles und verlässt das Haus. Und dann heißt es weiter, dass ihm die Menschen, die dort gewesen sind, in diesem Haus nachgefolgt sind. Und zu diesen Menschen sagt er, Vers 25, es ging aber große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Das sagt Jesus zu den Menschen, die ihn nur als guten Lehrer, als Vorbild sahen. Die sagten, wenn wir herausfinden, wie er das macht, dann können wir das auch. Dann schaffen wir das auch. Und zu denen sagt Jesus, wenn du glaubst, du kannst das, dann mach das, was ich mache. Gib alles auf, lass alles zurück. Trenne dich von allem. Nimm dein Kreuz auf, so wie ich es auf mich nehme. Und dann folge mir nach. Ich kann es nicht. Weil das Leben, das Jesus gelebt hat, ist einzigartig, beispiellos. Sie folgten ihm nach und dann heißt es weiter, dass Jesus in seine Welt kommt. Lukas Evangelium 15. Die Steuereintreiber und die Sünder kamen zu ihm. Es kamen die Menschen ohne Selbstgerechtigkeit. Es kamen die Menschen, die wussten, wir brauchen einen Erlöser. Ich brauche einen Retter. Ich bin verloren ohne einen Retter. Die Menschen sind hinzugetreten und es waren die Menschen, über die die Pharisäer verärgert gewesen sind, dass Jesus sich mit diesen Menschen abgibt. Und Jesus erzählt diese drei Gleichnisse im Lukas-Evangelium 15. Vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Und Jesus selbst, niemand besser als Jesus kennt Gott den Vater, beschreibt die Freude des Vaters über das, was wieder gefunden worden ist. Erst das verlorene Schaf beschreibt, wie Jesus, der Hirte, es sucht und findet. Jesus lässt alles zurück. Jesus geht dem einen verlorenen Schaf hinterher. Und als er es gefunden hat, hat er es nicht korrigiert, nicht diszipliniert, nicht irgendwelche schlimmen Dinge gemacht, sondern er hat es aufgehoben, auf seine Schulter gelegt und mit nach Hause getragen. Und als er dort angekommen ist, sagte er, freut euch mit mir, der ganzen Nachbarschaft, freut euch mit mir, weil ich mein verlorenes Schaf wieder gefunden habe. Es freut Jesus, wenn wir uns von ihm finden lassen. Es freut Jesus, wenn wir in seiner Kraft den Weg nach vorne gehen. Es freut Jesus, uns zu segnen. Es ist etwas, das ihm freut, uns zu segnen. Er hat Freude daran. Die verlorene Münze ist ein Beispiel, wie der Heilige Geist durch diese Welt geht, um jeden Einzelnen zu suchen. Eine Münze trägt immer die Prägung. Ein Ebenbild, die Prägung, gebt dem Kaisers, was des Kaisers ist, weil auf der Münze das Prägebild des Kaisers war, sagt Jesus. Welches Ebenbild tragen wir auf unserem Leben? Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Das kann sein, dass wir verschmutzt sind, verstaubt sind, am Boden liegen, Menschen über uns getrampelt sind, dass man vielleicht gar nicht mehr sehen kann, wer wir sind. Aber die Prägung ist immer noch die gleiche auf unserem Leben. Der Wert für unser Leben ist immer noch der gleiche. Und wenn wir denken, das hat sich verändert, das hat sich verändert, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Nein, unsere Errettung setzt einen Prozess in Gang, nämlich Römer 8, Vers 29, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Das ist der Prozess unserer Nachfolge von Jesus, das ist der Prozess unserer Jüngerschaft mit Jesus, dass wir dem Ebenbild von Jesus mehr und mehr Ausdruck verleihen. Darum kommen wir zum Gottesdienst, darum lesen wir in der Bibel, darum hören wir Predigten, darum beschäftigen wir uns mit dem ganzen Thema, damit das, was wir geworden sind in Jesus Christus, mehr und mehr zum Ausdruck kommt. Das ist das, worum der Heilige Geist in unserem Leben ist, um uns zu helfen, dieses Ebenbild freizulegen, um uns erkennen zu können im Spiegel der Bibel, der Worte von Jesus, wer wir geworden sind in Jesus. Und das auszuleben dann. Das ist die Freude des Heiligen Geistes, uns dabei zu helfen. Und der verlorene Sohn, wir kennen alle die Geschichte, möchte nur auf den einen Punkt eingehen. Der verlorene Sohn hatte einen Bruder, einen älteren Bruder. Und höchstwahrscheinlich, wenn wir uns die Kommentare von diesem älteren Bruder ansehen, als er den Vater trifft, ich habe immer alles befolgt, ich habe kein einziges Gesetz gebrochen, ich habe alle deine Anforderungen erfüllt und nicht einmal hast du etwas für mich veranstaltet. Dieses Bild, das der ältere Bruder von seinem Vater hatte, hat der ältere Bruder unter Umständen höchstwahrscheinlich seinem jüngeren Bruder erzählt. Und der jüngere Bruder hat gesagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, mit diesem Vater. Da muss ich flüchten. Da sitzen viele Junge. Der Vater ist ein liebender Vater, der auf uns wartet, uns nachgeht. Und er kommt und er hört Musik und tanzt im Haus des Vaters. Jesus beschreibt uns diese Geschichte. Was ist präsent für ein Klima im Haus des Vaters? Musik, Freude, Tanz, Jubel. Das ist das Klima im Haus des Vaters. Darum sind wir beisammen, um die Schönheit des Vaters zu erleben. Das macht uns Freude. Dann gehen wir hinaus und jubeln und sind begeistert. Und dann passiert Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Als geliebte Kinder. Wenn wir wissen, wie sehr uns der Vater liebt, dann werden wir so hinausgehen in die Welt. Als geliebte Kinder. Wissen, wie sehr geliebt wir sind. Und wir werden die Liebe des Vaters nach außen tragen, weil in unserem Herz immer noch Musik und Tanz ist über die Liebe des Vaters und darüber, wie gut der Vater ist. Wir brauchen Jesus an jedem Tag als unseren Retter. Und er wird auch unser Lehrer sein. Er wird uns helfen, die Dinge zu verstehen, zusammen mit dem Heiligen Geist. Unser Leben wird eine Veränderung erfahren, wenn wir verstehen, in ihm bin ich geworden, ganz, und ich werde es ausleben, was ich geworden bin. Ich möchte nur zwei, drei Sätze sagen, weil heute Ernte ist und Erntedank. Wenn wir noch Zeit haben, Andreas, sonst machen wir es nächstes Mal. Wir machen es nächstes Mal. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unser Retter bist, dass du unser Erlöser bist, dass du gekommen bist, uns nie so lässt, wie wir gewesen sind, sondern dass wir in dir komplett sind und dass du uns trägst und führst und dass du uns hilfst, Heiliger Geist, zu erkennen und auszuleben, wer wir geworden sind in Christus Jesus. Amen.